Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Alles Chlor, dem Podcast des JCF, einer Gruppe junger ChemikerInnen in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Heute spreche ich, Melina, über Schneeflocken. Dieser Infocast wurde von Medea Edinger verfasst. Wie immer befindet sich das Experiment des Monats mit Erik Siemes am Ende der Episode. Und bis dahin wünsche ich viel Spaß. Der JCF-Podcast. Stellt euch vor, keine einzige Schneeflocke, die vom Himmel fällt, gleicht exakt einer anderen. Das Thema Schneeflocken ist so vielschichtig, dass es einige Bücher nur über Schneeflocken gibt, von Forschenden, die ihr ganzes Berufsleben einzig den Schneeflocken gewidmet haben. Sich Schneeflocken vorzustellen oder sie zu zeichnen, ist genauso einfach wie ein Strichmännchen oder das Haus vom Nikolaus. Drei sich kreuzende Geraden und an jedem Ende ein paar Strichlein und schon ist die gemalte Schneeflocke fertig. Die Realität geht aber weit über diese Vorstellung hinaus. Streng genommen zeichnen wir nämlich gar keine Schneeflocken, sondern Schneekristalle. Was ist der Unterschied? Schneeflocken sind Klümpchen aus ganz vielen einzelnen Schneekristallen. Die Formen von Schneekristallen reichen von Nadeln über komplexe Verzweigungen bis hin zu sechseckigen Plättchen. Welche Formen genau entstehen, hängt laut dem Forscher Ukichiro Nakaya aus Japan zum einen von der Luftfeuchtigkeit und zum anderen von der Temperatur ab. Um zu verstehen, wie die verschiedenen Formen von Schneeflocken entstehen, lohnt sich ein Blick in die Geschichte der Schneeflockenforschung, die bis ins Jahr 1885 zurückreicht. 1885 hat der Meteorologe Wilson A. Bentley das erste Bild eines Schneekristalls unter einem Mikroskop aufgenommen. Während seiner Forschung machte er noch 5000 weitere Bilder. Deswegen wurde er auch Schneekristalljäger genannt. Basierend auf seinen Fotografien stellte er die Theorie auf, dass alle Schneekristalle einzigartig sind. Und um seine Hypothese zu prüfen, wurden zahlreiche Experimente durchgeführt. Wie vorhin kurz erwähnt, hängt die Entstehung von Schneeflocken bzw. Schneekristallen von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Das wollten sich Forschende im Labor zunutze machen, um zwei identische Schneekristalle herzustellen. Obwohl sie die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur perfekt eingestellt hatten, konnten immer nur eineiige Zwillinge von Schneekristallen beobachtet werden. Auf den ersten Blick zu verwechseln und doch beide einzigartig. Um zu verstehen, warum das so ist, werden wir uns nun auf eine Reise in dieses mikroskopische Winterwunderland begeben. Und wir beginnen bei den Wassermolekülen in unserer Atmosphäre. An der Erdoberfläche verdampft Wasser aus Gewässern und steigt dann in höhere, kältere Atmosphärenschichten auf. Warum verdunstet dieses Wasser eigentlich, obwohl keine 100 Grad Celsius herrschen, was die Siedetemperatur von Wasser ist? Für das Verdunsten benötigen Moleküle thermische Energie. Diese aufgewendete Energie verteilt sich meist ungleichmäßig auf die einzelnen Moleküle in einer Flüssigkeit. Die Wassermoleküle mit ausreichend Energie schaffen es dann zu verdunsten. Wie viel Wasser verdunstet, hängt auch von der vorherrschenden Luftfeuchtigkeit ab. Wasser verdunstet nämlich so lange, bis die lokale Konzentration an Wasserdampf in der Luft der Sättigungskonzentration entspricht. Und durch Luftzirkulation ist dieser Punkt in der Natur draußen schwer erreichbar, da sich die lokale Konzentration an Wasserdampf, beispielsweise durch den Wind, ständig ändert. Warme Luft steigt dann nach oben und transportiert die gasförmigen Wassermoleküle in diese höheren, meist kühleren Atmosphärenschichten. Dort oben ist die maximale Luftfeuchtigkeit irgendwann erreicht, da kalte Luft weniger Wasserdampf halten kann als warme. In Zahlen sieht das so aus. Bei Raumtemperatur liegt die Sättigungskonzentration von Luft in unserer unteren Atmosphärenschicht, der Troposphäre, bei 17 Gramm pro Kubikmeter. Im Vergleich dazu, bei 30 Grad Celsius, kann Luft 30 Gramm pro Kubikmeter aufnehmen, also fast das Doppelte. In der Stratosphäre, die Schicht oberhalb der Troposphäre, erreicht die Luftfeuchtigkeit bei minus 80 Grad Celsius Werte, die nur deutlich unter 1 Gramm pro Kubikmeter liegen. Erreicht die Luft dann in diesen kälteren Atmosphärenschichten ihre maximale Feuchtigkeitskapazität, ist sie gesättigt und alles zusätzliche Wasser beginnt zu kondensieren, also entstehen vermehrt Wassertropfen. Aus diesen flüssigen Wassertröpfchen können dann Eiskristalle werden. Eiskristalle, im Gegensatz zu Schneekristallen, sind gefrorene Wassertröpfchen, also meistens rundlich, ähnlich wie bei Graupel oder Hagel. Sie kommen beispielsweise bei Kunstschnee auf Skipisten zum Einsatz. Schneekristalle hingegen entstehen direkt aus dem Wasserdampf, wobei sich die einzelnen freien Wassermoleküle im Wasserdampf aneinander anlagern und so diese ganz filigranen, symmetrischen Muster bilden. Weshalb kann es nun passieren, dass bei Temperaturen unter 0 Grad Celsius keine Schneekristalle entstehen, auch wenn die notwendige Luftfeuchtigkeit erreicht wäre? Nun, normalerweise braucht es einen sogenannten Kristallisationskeim, damit eine Kristallisation beginnt. Das können beispielsweise Staubpartikel oder Bakterien sein. Beide werden in diesem Fall als heterogene Keime bezeichnet, weil sie aus einem anderen Material als die kristallisierenden Wassermoleküle bestehen. Heterogene Keime begünstigen die für die Kristallisation notwendige, geordnete Molekülstruktur durch ihre Oberflächenbeschaffenheit. Die adsorbierten bzw. angelagerten Wassermoleküle bilden eine stabile, vorgeordnete Struktur aus, was die Anlagerung weiterer Moleküle vereinfacht. Ohne den Staubpartikel oder das Bakterium müsste sich spontan ein Kristallisationskeim aus der ungeordneten Gasphase bilden. Und dafür müssten mehrere Moleküle im richtigen Winkel an einem Ort aufeinandertreffen, was sehr unwahrscheinlich ist. Wenn durch Kollision doch mal ein Keim aus Wassermolekülen entsteht, ist dieser meist zu klein und zerfällt wieder in die einzelnen Moleküle, bevor ein Kristall daraus wachsen kann. Auch die Kristallisation von Kunstschnee aus Wassertropfen birgt ähnliche Schwierigkeiten. Eine Forschungsgruppe aus Mainz am Max-Planck-Institut hat deswegen Bakterien entwickelt, die die Kristallisation vereinfachen. Die Proteine an der Oberfläche der Bakterien haben die Fähigkeit, die nötigen geordneten Strukturen im Wasser zu begünstigen. Innerhalb eines Kristalls ordnen sich die Wassermoleküle in hexagonalen Strukturen an. Das sieht auf molekularer Ebene einer Honigwabe ähnlich. Die hexagonale Struktur ergibt sich durch die Wasserstoffbrückenbindungen, die sich zwischen den Wasserstoff- und Sauerstoffatomen unterschiedlicher Wassermoleküle ausbilden. Diese kleinen sechseckigen Strukturen wachsen dann zu den sichtbaren Strukturen weiter, die bei Fehlen von Defekten ebenfalls sechseckig sind. Kommt es zu Defekten beim Kristallwachstum, können auch mal Schneeflocken mit nur 5 Ecken entstehen. Das ist aber relativ selten. Das Kristallwachstum ist an den Ecken des üblicherweise Sechseckes im Vergleich zu dem an den Kanten bevorzugt. An den Ecken ist die Oberfläche nämlich im Verhältnis zum Volumen größer, wodurch die Wassermoleküle statistisch häufiger auf die Sechsecken treffen. Ausgehend von diesen 6 Ecken wachsen dann meistens kleine Ästchen und auf diese Ästchen wirken beim Wachstum des Schneekristalls die gleichen äußeren Bedingungen, weshalb das Wachstum in alle Richtungen symmetrisch ist. Der Schneekristall wird so, trotz seiner feinen Musterungen, zu einem symmetrischen Körper. Durch schwankende Wetterbedingungen, Kollisionen von heranwachsenden Schneekristallen oder Verunreinigungen in der Luft kann es jedoch dazu kommen, dass sich nicht der klassische Schneekristall mit 6 Ästchen bildet. Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen dabei vor allem, ob das Kristallwachstum bei Betrachtung eines dieser 6 Ärmchen vertikal oder horizontal bevorzugt ist. Dabei können zum Beispiel Nadeln bei bevorzugtem vertikalem Wachstum oder Plättchen bei bevorzugtem horizontalem Wachstum entstehen. Eine Systematik hinter den Schneekristallformen konnte nur empirisch vom japanischen Forscher Nakaya festgestellt werden. Daraus folgt natürlich die Frage, sind allein die Umgebungsbedingungen für die Einzigartigkeit eines Schneekristalls entscheidend? Um diese Frage zu beantworten, gibt es zunächst eine kleine theoretische Überlegung. Ein Schneekristall besteht aus einer Trillion Wassermolekülen, eine unvorstellbar große Menge. Diese können sich jedes Mal neu zueinander anordnen. Die Anordnungsmöglichkeit bleibt jedoch immer durch die vorgeschriebene Geometrie der Wassermoleküle eingeschränkt. Trotzdem ist das bereits eine extrem hohe statistische Anzahl an Möglichkeiten. Wenn jetzt rein aus Zufall durch Kontrolle der Bedingungen mal wirklich alle Wassermoleküle exakt gleich angeordnet sind, dann fehlt immer noch ein weiterer entscheidender Faktor. Das Wassermolekül besteht nämlich aus einem Sauerstoff- und zwei Wasserstoffatomen. Und sowohl die Sauerstoff- als auch die Wasserstoffatome können sich in ihren natürlichen Isotopen unterscheiden. Kurz zur Wiederholung, Isotope unterscheiden sich in der Masse des Atomkerns. Die zwei häufigsten Isotope von Wasserstoff sind Protium, der klassische Wasserstoff aus einem Proton und einem Elektron, und Deuterium. Deuterium besitzt im Vergleich zu Protium ein Neutron im Kern, zusätzlich zu dem Proton. Das Neutron erhöht die Masse, verdoppelt sie fast, wodurch das Deuterium deutlich schwerer als das Protium ist. Die natürliche Häufigkeit beträgt dabei übrigens 3000 zu 1 für das Verhältnis von Protium zu Deuterium. Die drei stabilen Isotope von Sauerstoff kommen im Verhältnis 1 zu 2500 zu 500 vor, zeigen also ebenfalls eine gewisse Varianz. Daraus folgt, dass selbst die Wassermoleküle innerhalb eines Schneekristalls sich unterscheiden können. Und wird dann noch die Verteilung der Wassermoleküle innerhalb des Schneekristalls berücksichtigt, erhöht sich nochmal die Anzahl an möglichen Variationen. Die Anzahl insgesamt ist unvorstellbar hoch, wenn man berücksichtigt, dass eine Schneeflocke eine Trillion, also 10 hoch 18 Wassermoleküle enthält und das Vorkommen an Isotopen 8 kombinatorische Möglichkeiten zulässt. Das macht insgesamt 8 hoch 10 hoch 18, wobei noch die Anordnungen innerhalb des Schneekristalls in dieser Überlegung fehlen. Kurz zusammengefasst, Schneekristalle sind hochkomplexe geometrische Körper. Das Wachstum wird durch die äußeren Bedingungen wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur beeinflusst. Da eine Schneeflocke aus einer unvorstellbar großen Anzahl an Molekülen besteht, die sich auch noch voneinander unterscheiden können, gibt es sehr, sehr viele Anordnungsmöglichkeiten. So viele Möglichkeiten lassen es statistisch kaum zu, dass zwei genau gleiche Schneekristalle entstehen. Doch die faszinierenden Fakten über Schneekristalle gehen weit über ihre Einzigartigkeit hinaus. Einige Phänomene, die mit Schneekristallen einhergehen, kommen erst zum Vorschein, wenn viele Schneekristalle zu Schneeflocken zusammenlagern und es schneit. Wir nehmen Schneeflocken als weiße Klümpchen von Schneekristallen wahr. Schneekristalle an sich sind allerdings klar und farblos. Warum ist der Eindruck von Schnee also weiß statt transparent? Ein Schneekristall lässt einstrahlendes Licht in großen Teilen passieren, wodurch ein transparenter Eindruck entsteht. Ein kleiner Teil des Lichts wird an der glatten Oberfläche des Schneekristalls gleichmäßig in alle Richtungen reflektiert. Lichtreflexion tritt sowohl bei einzelnen Schneekristallen als auch am Glas in Schaufenstern oder an der Oberfläche von Wasserpfützen auf. Bei guten Lichtverhältnissen können wir zum Beispiel unser Spiegelbild sehen. Wenn Lichtstrahlen also auf Schneeflocken treffen, dann wird ein kleiner Teil des Lichts an der Oberfläche des ersten Schneekristalls reflektiert, größtenteils allerdings durchgelassen. Dann trifft das Licht irgendwann auf die nächste Kristalloberfläche und erneut wird ein kleiner Teil in alle Richtungen reflektiert und der Rest des Lichts durchgelassen. Das einstrahlende Sonnenlicht ist weiß, enthält also alle Farben des sichtbaren Spektrums und wird von Schneeflocken in ihrer Gesamtheit vollständig reflektiert. Durch starke Lichtreflexion aller Oberflächen der einzelnen Schneekristalle entsteht dann makroskopisch der Eindruck von weißen Schneeflocken. Übrigens, wie viel Licht etwas reflektieren kann, wird als Albedo bezeichnet. Dabei wird in kurzwellige und langwellige Albedo unterschieden. Sonne strahlt sowohl kurzwellige als auch langwellige Strahlung aus. Die kurzwelligen Strahlen entsprechen den UV-Strahlen, die langwelligen Strahlen sind Infrarotstrahlung, spürbar als Wärme. Schnee hat eine kurzwellige Albedo von 90, das heißt, er reflektiert 90% der kurzwelligen Sonnenstrahlung. Die langwellige Albedo ist 0,5. Der Wert 0,5 zeigt, dass Schneekristalle langwellige Strahlung in großen Mengen absorbieren. Die stark reflektierte kurzwellige Strahlung ist für unsere menschliche Haut besonders schädlich. Deshalb besteht auch im Winter, gerade beim Skifahren, die große Gefahr, sich einen Sonnenbrand zuzuziehen. Die Albedo spielt übrigens nicht nur für die Freizeit eine große Rolle, sondern auch fürs Klima. An dieser Stelle möchte ich auf Episode 2 unseres Podcasts zu den Treibhausgasen und dem Treibhauseffekt verweisen, wo ebenfalls die Albedo vieler Stoffe besprochen wurde. Strahlung, die absorbiert oder aufgenommen wird, wird teilweise in Wärmeenergie umgewandelt und an die Umgebung abgegeben. Dadurch wird es dann in einzelnen Schneekristallen lokal wärmer, wodurch sie irgendwann schmelzen. Geschmolzener Schnee, also kleine Wasserpfützchen, absorbieren das Licht stärker. Dadurch wird es dann noch schneller wärmer und mehr Schnee schmilzt. Und besonders problematisch ist das, wenn wir über das Schmelzen von großen Eismassen, beispielsweise an den Polkappen, reden, denn die ermöglichen derzeit die Reflexion von viel Licht. Sobald allerdings nur noch Wasserpfützen dort sind, also die Meere, dann führt das zu einer größeren absorbierten Wärmeenergie, die das Polkappenschmelzen begünstigt, was wiederum die Wärmeenergie ansteigen lässt, die absorbiert wird, und das Ganze sorgt für einen klimaschädlichen Rückkopplungseffekt. Von weißen Oberflächen reflektierte Strahlung kann nämlich an und für sich wieder ins All zurück. Das heißt, die Erwärmung unseres Planeten wird durch unsere weißen Polflächen signifikant verringert. Nun zurück von großen Eismassen zu den Schneeflocken. Denn Schneeflocken halten nicht nur unseren Planeten, unsere Hände und Füße kalt, sondern können beispielsweise beim Bau eines Iglus auch als Wärmedämmung dienen. Durch den Bau eines Iglus erreichen die Inuit einen Temperaturunterschied von über 50 Grad Celsius, innen im Vergleich zur Außentemperatur. Während es beispielsweise draußen minus 50 Grad Celsius kalt ist, kann die Temperatur im Iglu bis zu plus 3 Grad Celsius betragen. Aus dieser Perspektive klingt ein Iglu fast schon kuschelig warm. In welchem Maß Schnee Wärme isolieren kann, ist abhängig von der Konsistenz bzw. vom Anteil flüssigen Wassers im liegenden Schnee. Flüssiges Wasser leitet Wärme leichter als sogenannter Pulverschnee. Pulverschnee ist locker und enthält viel Luft in den Hohlräumen, die Wärme schlechter leitet. Die Wassermoleküle im flüssigen Wasser sind im Vergleich zur Luft näher beieinander, wodurch Wärme leichter durch molekulare Stöße transportiert werden kann. Der Transport thermischer Energie durch molekulare Stöße wird übrigens Konduktion genannt. Folglich, je nasser und je dichter Schnee ist, desto besser kann die Schneemasse Wärme leiten. Hieraus folgen zwei praktische Tipps. Erster Tipp: Für den Bau eines Iglus spielt die Konsistenz eine wichtige Rolle. Je nasser, desto schlechter ist der Schutz vor Kälte und je mehr luftgefüllte Hohlräume, desto besser die Wärmedämmung. Diese Daumenregel gilt übrigens auch bei anderen Formen der Wärmedämmung, zum Beispiel an Häusern. Je leichter das Material durch die Anzahl oder Größe der im Material eingeschlossenen Lufträume ist, desto besser ist die Wärmedämmung. Zweiter Tipp ist wahrscheinlich eher für angehende ChemikerInnen. Wenn eine Reaktionsmischung besonders gut abkühlen soll, ist es wichtig, dass die Schale sowohl mit Eis als auch mit Wasser gefüllt wird, damit die Wärme besser vom Kolben abgeleitet werden kann. Die Hohlräume im Schnee zwischen den Schneeflocken dienen nicht nur der Wärmedämmung, sondern auch zur Schalldämpfung. Ein Spaziergang durch den Schnee ist meist mit Ruhe gefüllt. Dringen Schallwellen in den Schnee ein, versetzen die Schallwellen die Luftmoleküle in den Hohlräumen in Bewegung. Diese Bewegung wird jedoch durch Reibung in den Hohlräumen abgebremst. Es entsteht Wärme. Die Energie der Schallwellen wird demnach in Form von Wärmeenergie an die Umgebung abgegeben. Die Wärmeenergie ist im Alltag allerdings zu wenig, um den Schnee schmelzen zu lassen. Von uns wird die Schneelandschaft wegen dieses Effekts als still und ruhig empfunden. Ein vergleichbares Konzept von Schalldämpfung wird übrigens in der Musikindustrie verwendet, wo Schaumstoffkörper eingesetzt werden, die ebenfalls Lufthohlräume enthalten. Trotz seiner schalldämpfenden Eigenschaften erzeugt Schnee beim Drauftreten ein charakteristisches, lautes Geräusch. Das wird auch schreiender Schnee genannt. Im Schnee bilden die Schneekristalle untereinander ein Netzwerk aus. Wenn durch den Schnee gestapft wird, dann werden ganz viele von diesen Bindungen gleichzeitig gebrochen und es knirscht. Fallender Schnee erzeugt übrigens auch Geräusche, fast so, als würde jemand in der Umgebung flüstern. Der am Anfang beschriebene Kunstschnee auf den Skipisten hat sowohl weniger ausgeprägte wärmedämmende als auch schalldämpfende Eigenschaften. Das liegt daran, dass die Eiskristalle des Kunstschnees kompakter sind. Sie enthalten weniger Hohlräume als natürlicher Schnee aus Schneeflocken, denn sie werden aus winzigen, gefrierenden Wassertröpfchen gebildet. Das Erstarren von Wassertröpfchen geht deutlich schneller als die Bildung von Schneekristallen aus Wasserdampf. Nur langsames Kristallwachstum, wie bei den Schneekristallen, lässt die Bildung von Hohlräumen zu. Wegen der Hohlräume ist die Schneemasse aus Schneekristallen bzw. Schneeflocken lockerer. Die kompakten Eiströpfchen des Kunstschnees fühlen sich eher härter und körniger an. Das ist vergleichbar mit dem Unterschied zwischen geknülltem Papier, das viel Luft enthält und deshalb leicht ist, also unseren Schneeflöckchen, oder fein säuberlich gestapelten Papierblättern, die bei der Betrachtung des gleichen Volumens deutlich mehr wiegen würden, also unseren Eiskristallen. Die Beschaffenheit des Schnees, ob locker oder kompakt, spielt beim Skifahren eine große Rolle. Auf frisch gefallenem, lockerem Schnee ist es eher schwer, Ski zu fahren, da die wenig verdichtete Masse keine stabile Oberfläche bildet. Sondern beim Skifahren sinken die Skier ein, was zu erhöhtem Widerstand führt. Älterer Schnee hingegen ist bereits etwas dichter, was ein deutlich besseres Fahrgefühl gibt. Kunstschnee ist zwar kompakter als natürlicher Schnee, aber auch härter, was die Fahrt auch unangenehmer gestalten kann. Auf beiden Schneesorten erzeugt die Reibung der Skier Wärmeenergie und die oberste Schicht schmilzt zu Wasser. Auf dieser Wasserschicht lässt es sich dann gut gleiten. Eigentlich wird also auch im Winter Wasserski gefahren. Übrigens gilt dieses Konzept ebenfalls für das Schlittschuhlaufen. Auch dort wird durch die Kufen Reibung erzeugt, die Wärmeenergie freisetzt und die oberste Schicht schmilzt zu Wasser, worauf dann gut geglitten werden kann. Es gilt also, Konzepte und Phänomene, die Schneeflocken mit sich bringen, finden wir im Alltag immer wieder. Schneekristalle sind genauso einzigartig wie wir Menschen. Schneeflocken erscheinen weiß, da sie die einstrahlenden Sonnenstrahlen reflektieren. Viele Schneeflocken zusammen bilden weiße Flächen und sind besonders wichtig für den Erhalt des Klimas. Schnee hat außerdem die Fähigkeit, Wärme zu dämmen und Schall zu dämpfen. Das Verständnis darüber findet Anwendung im Bau von Iglus und in der Musikindustrie. Schneeflocken kann man also schon irgendwie als kleine Wunderwerke der Natur bezeichnen. Jetzt aber mal eine ganz pragmatische Frage, wobei so pragmatisch ist sie wahrscheinlich gar nicht. Wie viele Schneeflocken brauche ich für meinen nächsten Schneemann oder Schneeball? Es sind ca. 10 Millionen Schneeflocken für einen Schneemann und ungefähr 10.000 für einen Schneeball. Die Zahl variiert natürlich mit der Größe der Schneeflocken. 1887 wurde zum Beispiel in Montana in den USA die bis jetzt größte Schneeflocke mit 38 Zentimetern Durchmesser beobachtet. Das ist ungefähr so groß wie ein Pizzateller. Fast schon ein bisschen unglaubwürdig, klingt wie eine Schneeflockenlegende. Naja, davon bräuchte man vermutlich doch eher nur so 2 bis 3 Schneeflocken für den nächsten Schneeball. Die kleinste Schneeflocke bislang war übrigens nur so groß wie der Durchmesser eines einzigen menschlichen Haares. Da dauert das Sammeln hingegen sehr lang. Und damit endet unser wissenschaftlicher Exkurs in die faszinierende Welt der einzigartigen Schneeflocken auch schon. Möglicherweise hilft euch das Wissen beim nächsten Winterspaziergang oder der nächsten Schneeballschlacht weiter. Lasst es uns gern unter podcast.jcf.io oder auf Instagram oder X unter @alleschlor wissen. Und nun übergebe ich an Erik und Charlotte für das Experiment des Monats.
Jetzt hat es schon in unserer Folge mehr oder weniger geweihnachtet, gewintert vielleicht. Und es wintert auch direkt weiter bei Erik und mir. Ich sehe, du hast hier Gebäck auf dem Tisch und etwas, was aussieht wie flüssigen Stickstoff-Durst. Das weiß ich aber nicht, ob das richtig ist, ob da auch wirklich flüssiger Stickstoff drin ist. In jedem Fall bin ich froh, dich hier in der Winterzeit wiederzusehen. Schön, dass du da bist. Hallo Erik.
Hallo Charlotte. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich habe natürlich 2 Experimente mitgebracht. Du hast vollkommen richtig erkannt. Es gibt noch Gebäck. Das ist der Nachtisch für gleich. Und bevor wir das machen können, wollen wir natürlich ein kleines Experiment noch machen. Und zwar nicht mit flüssigem Stickstoff, so wie es diese beiden Dewar-Gefäße hier vermuten würden. Aber ich nutze Dewar-Gefäße auch sehr, sehr gerne, um natürlich einfach Kaltes kalt zu halten. Und wie soll das zu dieser Folge anders sein? Es handelt sich natürlich um Schnee und um Eis. Dazu muss ich direkt vorab einen kleinen Disclaimer machen. Und zwar habe ich wirklich versucht, Schnee zu bekommen. Nur leider im Moment bei uns hier gibt es keinen Schnee. Das war also nicht so ganz einfach. Und deswegen habe ich auf eine sehr hemdsärmelige Art und Weise versucht, mir selber einen Schneeball zu kreieren. Das hat aber natürlich nicht funktioniert, weil, wie wir ja alle wissen, Schnee ist halt dann doch was anderes als Eis. Aber trotzdem möchte ich dieses Experiment zeigen, weil es eben einfach so wunderbar ist und weil ihr das vielleicht auch zu Hause einfach mal selber nachmachen könnt. Es geht nämlich um die erstaunlichen Eigenschaften von Schnee, nämlich, das kann ich euch einmal hier zeigen, siehst du die beiden Dewar-Gefäße?
Ja.
Und du siehst vielleicht noch was anderes hier aufgebaut. Hast du eine, was könnte das sein?
Ah, es sieht aus wie eine Heizplatte.
Genau, es ist eine Heizplatte. Und was ich jetzt demonstrieren kann, ist, dass ich einmal einen Eisklotz hier raushole, so einen großen.
Das fühlt sich so falsch an, dass du gerade in diesen Dewar reingreifst.
Mit der Hand einfach so, ne?
Ja. Da ist kein flüssiger Stickstoff drin, da sind einfach Eiswürfel drin.
Genau.
Beziehungsweise, ja, was anderes als ein Eiswürfel noch?
Ja, es soll ein Schneeball sein, allerdings ist er jetzt wieder zu einem Eisball mutiert. Also wenn ich damit im Winter bei uns jetzt werfen würde, ich glaube, ich würde richtig, ich würde sehr großen Ärger bekommen, wenn ich mit so einem Schneeball werfen würde, weil das nämlich eigentlich nur noch ein Eisklumpen ist.
Okay.
Also was war eigentlich Sinn und Zweck dieses Experiments? Pass auf. Es wird leider jetzt hier so nicht ganz funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Du siehst, sie fangen gerade an, schon zu schmelzen. Hier entsteht schon.
Also der Eiswürfel und der in Anführungsstrichen Schneeball liegen auf dieser Heizplatte jetzt drauf.
Genau.
Und die fangen schon an zu schmelzen.
Ja, und leider ist es jetzt hier so, das ist halt jetzt blöderweise so, ich habe es leider nicht vorbereitet bekommen, weil ich keinen Original-Schnee hatte. Aber wir würden Folgendes sehen, dass bei einem Schneeball, wenn du den hier auf die Heizplatte legst, der deutlich, deutlich langsamer schmilzt als der Eisball.
Mhm.
Und ich vermute einfach mal, du hast auch eine Idee, woran das liegen könnte, oder?
Isoliert der?
Ja, genau. Denn so ein Schneeball, der hat natürlich deutlich mehr Luft. Der ist viel fluffiger. Der ist einfach viel mehr gefüllt mit Luft. Und Luft ist einfach ein sehr guter Wärmeisolator. Und das führt dazu, dass der deutlich langsamer schmilzt. Hier in diesem Beispiel, man sieht es, ja, also dieser kompakte Eisklotz hier, der schmilzt auch schon ein bisschen schneller als der andere hier. Aber ja, da muss man schon sehr viel Fantasie haben, dass das hier einen deutlichen Unterschied macht. Deswegen probiert es doch einfach gerne mal selbst aus mit einem Schneeball. Also das geht natürlich nur, wenn es bei euch geschneit hat, ja, das weiß ich selber. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Experiment, das eben sehr gut zeigt, dass Schnee sehr gut isoliert. Und was ich selber auch noch sehr interessant finde und wirklich wunderschön, du wirst es auch kennen, Charlotte, wenn man rausgeht und es hat frisch geschneit, dann ist es ja so schön ruhig. Warum? Weil natürlich diese offenporige Struktur des frisch gefallenen Schnees den ganzen Schall schluckt. Mhm. Ja, und es ist wirklich, also es ist in der ganzen Nachbarschaft, es ist richtig schön ruhig. Man kann nichts hören. Ja, und das ist eine ganz, ganz wunderbare Stimmung, die nur durch Schnee erzeugt wird. Ja, sobald das wieder festgefahrene Eisdecke ist, dann ist der schöne Effekt halt leider weg.
Deswegen nehmen wir besonders gerne im Winter Podcasts auf.
Sehr gut. Und das ist also ein Mitmachexperiment eigentlich. Aber ich kann direkt das nächste Mitmachexperiment noch hinterher schieben, wenn ihr möchtet. Und das machen wir ausnahmsweise jetzt nicht draußen, sondern wir machen das natürlich drinnen in der heimeligen Stube. Und da kann man sich natürlich verschiedene Gebäcksorten zu Weihnachten wünschen. Zum Beispiel einen Christstollen.
Macht euch einen Tee.
Ja, genau, macht euch einen Tee. Ich habe jetzt hier einfach mal... das sind zwei Wegmänner einfach, ne? Weil ich was Frisches brauchte, wo noch kein Puderzucker drauf war. Ich halte die mal in die Kamera, vielleicht fällt dir auf, was an diesen beiden Wegmännern unterschiedlich ist. Kannst du das sehen?
Ja, also ich bin ja großer Fan von Wegmännern, weil mich das an meine Kindheit erinnert, wo mir mein Opa in der Früh immer einen Wegmann mitgebracht hat. Ja, und ich sehe einen Wegmann, der sieht wunderschön bestäubt aus und der andere sieht so ein bisschen, patchy, sage ich jetzt mal, vielleicht ein bisschen klebrig aus. Ich gehe davon aus, dass du einfach mit zwei unterschiedlichen Puderzuckern das bestäubt hast.
Ja, und sehr gut erkannt.
Und ich frage mich jetzt natürlich, was für unterschiedliche Puderzucker das sind und ja, was da genau passiert ist.
Vollkommen richtig erkannt. Der so ein bisschen klatschig ist, da verläuft nämlich der ganze Puderzucker nämlich schon. Das ist selbstgemachter Puderzucker. Ich habe das früher auch mal einfach so in der Küche selber gemacht. Puderzucker kann man ja relativ einfach in der Kaffeemühle einfach selber machen. Das hat nur den Nachteil, dass dieser Puderzucker extrem hygroskopisch ist. In der Chemie, da sagen wir immer hygroskopisch dazu. Das heißt, er zieht Wasser, weil er natürlich eine sehr große Oberfläche hat und wir wissen alle, wie gut sich Zucker in Wasser löst. Mhm. Das führt leider dazu, dass das nicht so einen schönen Schneeeffekt hat auf den ganzen Gebäcken. Also manchmal sieht man das auch bei Christstollen oder so, wenn das mit so einem Puderzucker gemacht ist, dann ist das eigentlich eine Zuckerglasur, dann ist das kein richtig schöner Rieselpuderzucker. Und der andere Wegmann, den du hier so schön bepudert siehst, den habe ich natürlich mit richtigem Puderzucker, gekauftem Puderzucker gemacht, und zwar solchem, bei dem ich weiß, dass der auch als Dekorpuder, so heißt das dann, verwendet wird. Mhm. Und Dekorpuder hat eigentlich die Eigenschaft, dass es zwar Zucker ist, ja, aber zusätzlich ist dieser Puderzucker nochmal umhüllt mit einer Hülle Fett.
Ach.
Ja, und diese Fetthülle macht das Ganze hydrophober.
Klar.
Ja? Und das Spannende ist natürlich jetzt, dass der Puderzucker da nicht mehr so gut Wasser ziehen kann. Und der Schmelzpunkt dieses Fetts liegt bei etwa 35 Grad Celsius, damit das quasi auch auf der Zunge schon schmilzt. Also sehr clever gemacht. Es gibt auch noch andere Trennmittel, wie zum Beispiel Tricalciumphosphat oder so. Das hat einen ähnlichen Effekt, nur dass es dann nicht so schön schmilzt auf der Zunge. Ne? Aber das sorgt auch dafür, dass es ein bisschen besser rieselt einfach. Das ist der ganze Trick des Dekorpuders. Also wenn ihr Puderzucker selber zu Hause macht, der zerfließt einfach sehr, sehr schnell, weil der leider einfach sehr viel Wasser zieht.
Hat der dann auch eine höhere Kalorienanzahl, dieser Puderzucker, als normaler Zucker?
Ey, das ist eine verdammt gute Frage. Das könnte sogar sehr gut sein, weil ich kann dir da eine kleine Anekdote zu erzählen. Wie du weißt, mache ich ja sehr gerne Experimente und ich mache die ja nicht nur hier im Podcast, bin ja auch diverse Male irgendwie auch bei irgendwelchen Fernsehaufzeichnungen dabei und darf dann da Experimente vor der Kamera präsentieren. Und Anfang dieses Jahres durfte ich eine Sendung begleiten, da haben wir eine Staubexplosion gemacht. Mhm. Und es ging darum, dass ein Kind Puderzucker quasi auf einer Geburtstagstorte oder die Kerzen ausblasen wollte, hat damit eine Puderzuckerwolke erzeugt und dann gab es halt eine Staubexplosion. Dem Jungen ist zum Glück nichts passiert, das muss man dazu sagen. Aber das wollten wir natürlich im Studio nachempfinden. Und das ist ein sehr guter Punkt, dass du das sagst. Denn mir ist aufgefallen, dass das Dekorpuder deutlich bessere Staubexplosionen macht als der selbst hergestellte Puderzucker, weil der auch einfach viel mehr, viel bulkiger ist, viel mehr verklebt. Es könnte natürlich sein, dass das auch an dem Wachs liegt, ja. Müsste man mal rausfinden, da könnte man ja quasi einen Bombenkalorimeter... Ja, du bringst mich auf Ideen. Ich glaube, ich probiere da mal was aus.
Vielleicht kannst du uns da ja auch auf dem Laufenden halten.
Ja, versuche ich. Es gibt ja jetzt ein paar ruhige Tage, Feiertage. Da werde ich dann über die Feiertage mal ein bisschen experimentieren.
Ja, danke schön für das Experiment. Das sind ja fast zwei Mitmachexperimente. Das ist wunderschön, vor allem in der Weihnachtszeit oder in der Endjahreszeit, wo man ein bisschen mehr zu Hause sich aufhält. Bei mir ist auf jeden Fall jetzt alles klar. Wie sieht's bei dir aus?
Absolut. Danke dir, Charlotte. Und einen guten Rutsch dir, ne?
Ja, danke. Und unseren hörenden Menschen hier natürlich auch einen guten Rutsch in das neue Jahr. Tschüss.
Alles Gute euch. Bis dann. Tschüss.
Danke, Erik, und danke, Charlotte, für die tollen Experimente. Unsere Quellen und weitere Informationen findet ihr in der Episodenbeschreibung. In der nächsten Episode sprechen wir darüber, welche Dinge man mit Mikroplastik füttern kann. Ihr seid gespannt? Ich auch. Und bis dahin ist hoffentlich alles klar.
Der JCF-Podcast.